Ich habe meinen Titel heute etwas geändert, weil ich den ursprünglichen Plan hatte, Ihnen heute schon ein integriertes System, auch lauffähig, vorzustellen. Da ist der akademische Alltag leider dazwischen geraten, sodass ich heute etwas bescheidener auftreten muss. Der Titel lautet: Digitale Textkorpora und Sprachforschung, ältere Koch- und Kräuterbücher. Was Sie hier auf dem Eröffnungsbildschirm haben, ist der Titel des ältesten gedruckten österreichischen Kochbuchs, gedruckt in Graz 1686. Und diesen Text habe ich vor vielen Jahren schon einmal transkribiert und mit einem kleinen Spielzeugprogramm WordleNet habe ich einmal die Frequenzen, also die besonders häufig belegten Wörter, hier in Größenverhältnisse umgesetzt. Sie sehen mit diesem Spielzeug zum Beispiel schon, dass Wörter wie Butter, Milch, Pfeffer sehr viel kleiner sind und deshalb auch weniger frequent als solche Ausdrücke wie danach, darein, darauf und so weiter oder auch hier hernach. Also Ausdrücke, die etwas mit der Organisation und der Beschreibung in Kochrezepten zu tun haben. Das ist ein Spielzeug, aber es verdeutlicht vielleicht schon mal auf einem ersten Punkt, was sprachliche Fragen sind. Ich habe den Vortrag heute zweigeteilt. Ich will ein paar allgemeine Ausgangspunkte zunächst einmal nehmen, die sich vielleicht berühren mit dem, was Herr Hofmeister gestern gesagt hat, und dann den spezielleren Teil zu Fach- und Gebrauchstexten, speziell den Kräuter- und Kochbüchern. Die erste Beobachtung zur digitalen Landschaft ist, dass wir es heute mit einer Vielfalt von Erscheinungsformen historischer Texte im digitalen Medium zu tun haben. Man könnte vielleicht unterscheiden die reine Bilddigitalisierung von Quellen an einer Vielzahl von Orten, das explodiert im Moment geradezu. Wir haben Retro-Digitalisierungen von gedruckten Editionen oder Anteilen von gedruckten Editionen. Das sind zum einen Textdigitalisierungen, die also durchsuchbar sind, oder reine PDF-Dateien, wie zum Beispiel bei Google Books. Hier vielleicht ein Hinweis, ich habe festgestellt, dass Google Books den Europäern wichtige Schichten ihrer Bestände vorenthält. Wenn man hier bei einem sogenannten US-Proxy dazwischen schaltet, dann gilt man bei Google Books quasi als Nicht-Europäer und kann also diese ganze wichtige Schicht der Bücher zwischen 1860 und etwa 1920 mitbenutzen. Das ist Ihnen wahrscheinlich unbekannt, aber mir war es bis vor kurzem nicht bekannt, deshalb sage ich es hier nochmal. Dritter Typ sind die digitalen Editionen, die jetzt neu gemacht werden. Und einer der Herausgeber ist jedenfalls hier im Raum, das Parzival-Projekt oder das ältere Hartmann von Aue-Projekt. Dann zwei andere Typen, historische Korpora oder Teilkorpora. Hier könnte man etwa das Titus-Projekt mit seinen nach Sprachstadien sortierten Texten benennen. Sammlungen von Fechtbüchern bei einer Gruppe von Fechten, die heute noch fechten nach diesen alten Texten. Oder auch meine eigene Kochbuchsammlung. Letzter Typ, das sind die einzelnen E-Texte, zum Beispiel das mittelniederdeutsche Promptuarium Medizinae von Peter Seidensticker, ursprünglich eine gedruckte Edition, die jetzt auch als E-Text verfügbar ist. All diese Editionen sind gekennzeichnet durch sehr unterschiedliche Grade an philologischer Zuverlässigkeit, auch durch unterschiedliche Grade der Dokumentierung. Also wir erfahren sehr oft überhaupt nicht, welche philologischen Prinzipien etwa bei der E-Textbearbeitung eine Rolle gespielt haben. Diese Editionen, diese Aktivitäten könnte man sehr unterschiedlichen Zwecken und Zielsetzungen zuordnen. Jenseits der reinen Zugänglichkeit kann man vielleicht zwei Pole von Zielsetzungen unterscheiden, die ich folgendermaßen benenne. Das eine wäre die Editionsmethode. Hier steht die Erschließung eines einzelnen Textes, seiner Sprache, Überlieferungszusammenhänge, auch des Gehalts, literaturhistorisch, fachlich und so weiter, die zentrale Rolle. Was wir hier zentral haben, ist der kritisch gesicherte Text und die ganzen editorischen Beigaben, Refatio, Apparate, Glossare, Stellenkommentare und so weiter. Der zweite Pol stellt die Korpusmethode dar. Hier steht im Vordergrund die Beantwortung einer oder mehrerer Forschungsfragen, zu deren Bearbeitung einzelne Texte oder Textgruppen herangezogen werden. Kennzeichnend hierfür ist, dass die Art der Forschungsfrage auch die Einrichtung der Texte mitbestimmt. Wenn ich lexikografische Interessen habe, werde ich mich für bestimmte Feinheiten der Graphematik eben nicht interessieren. Andersrum, wenn ich etwa graphematische Interessen habe, muss ich diesen Punkt natürlich auch kodieren. Im Moment sehe ich eine ganze Reihe von Tendenzen bei der Digitalisierung, bei denen auch eine Reihe von offenen Fragen und aus meiner Sicht auch erkennbare Schieflagen zu benennen sind. Die erste Schieflage besteht im Moment im Verhältnis von Bilddigitalisierung und Textdigitalisierung und als dritte Stufe Textdigitalisierung plus Annotation. Im Moment fließen die meisten Gelder, die meisten Energien in Formen der Bilddigitalisierung. So wertvoll diese Aktivitäten sind, sind sie doch für den Sprachhistoriker die langweiligste und am wenigsten fruchtbar nutzbare Gattung. Der zweite Punkt betrifft ein Ideologem der Digitalisierungswelle, nämlich das Verhältnis von Digitalisierung und der erkennbaren Forschungsergebnisse. Seit den Anfängen der Digitalisierung wird uns versprochen, und wir versprechen es natürlich auch selber, wenn wir Gelder beantragen, dass mit der Digitalisierung erkennbare Mehrwerte, Erkenntnisfortschritte verbunden sind. Und ich habe in den letzten Monaten immer wieder darüber nachgedacht, wo diese Mehrwerte eigentlich sind. Haben wir sie schon? Und sehen sie vielleicht noch nicht so richtig? Oder sind da noch Mehrwerte, die wir noch ins Trockene bringen müssen? Und eine dritte große Problematik sind Formen der Koordination der Arbeit an einem Text. Es sind viele Texte und Textgruppen, die für ein Projekt mit großen Anstrengungen vorbereitet werden und die nach Abschluss dieses Projekts einfach verschwinden, nicht zugänglich werden. Ich denke zum Beispiel an das Dürer-Projekt, das in Nürnberg gemacht worden ist, an ein Thomas-Münzer-Projekt, das in Kassel gemacht worden ist. Die Texte hat man nie gesehen nach diesem ganzen Projekt. Und ich nehme an, dass das viele Projekte auch im Bereich des Mittelalters betrifft. Zentrale Aufgaben für die nächste Zeit sind aus meiner Sicht das, was heute im Mittelpunkt der Tagung steht, nämlich die Entwicklung kalkulierbarer Suchweisen nach digitalen Editionen. Herr Hermann, Sie haben das schöne Wort Zentralorgan genannt, ne? Diese alte Idee eines Zentralorgans kann man natürlich digital wenden. Im Bereich der Standardisierung digitaler Editionen sind wir, glaube ich, weit fortgeschritten durch die Vorschläge der TEI, Text Encoding Initiative. Was aber im Moment fehlt, sind aus meiner Sicht standardisierte Nutzungssysteme und Auswertungswerkzeuge. Also sobald man mit Texten irgendwas machen will, sprachhistorisch stellt man oft fest, dass man mit den XML-Editoren, mit Two-Step, ne, man hat eine Vielfalt von Werkzeugen, aber es ist immer schwierig, ein tatsächlich gut nutzbares Werkzeug zu benutzen. Und dasselbe gilt auch für die gerade genannten Formen der koordinierten Mehrfachnutzung von Texten. TextGrid und andere Initiativen scheinen da Vorschläge zu bieten, deren Ergebnisse man abwarten muss. Ich komme nun zu meinen eigenen Arbeiten. Das ist der große Bereich der älteren Fach- und Gebrauchstexte. Das sind nicht nur mittelalterliche Texte. Mein Interesse geht also bis zur Zeit etwa um 1800. Und ich benutze Kochbücher und Kräuterbücher im Moment als ein Versuchsfeld, an dem ich meine eigenen Werkzeuge und Darstellungsverfahren einmal erproben will. Und wenn ich das geschafft habe, will ich andere Arten von Fach- und Gebrauchstexten mit einbeziehen. Dabei verfolge ich eine Art von Doppelzielsetzung. Zum einen ist da die Textdigitalisierung im größeren Rahmen mit der Zielsetzung der allgemeinen Zugänglichkeit, also nach diesem Open-Source-Prinzip. Zweite Zielsetzung ist die Bearbeitung sprachwissenschaftlicher Forschungsfragen. Und zwar sind das genau drei Bereiche, für die ich mich interessiere. Es gibt andere, für die ich mich nicht interessiere. Etwa die Graphematik, das ist nicht mein Bereich. Meine Interessen sind vor allem der Wortgebrauch und Fragen der Wortschatzorganisation, Fragen des Textaufbaus und der Textorganisation, also historische Textlinguistik, und gewisse Ausschnitte aus der historischen Syntax des Deutschen und der historischen Syntax der Fachtexte, soweit sie für die Koch- und Kräuterbücher wichtig sind. Ich gebe Ihnen einige Beispiele für Arbeitsweisen und für Erschließungsformen. Die sind jeweils in unterschiedlichem Zustand und unterschiedlichen Fortschrittsgraden. Die Grundlage für meine Arbeiten sind das, was ich bereinigte Transkriptionen von Textzeugen bezeichnen würde. Bei Kräuterbüchern sind das zum Beispiel wichtige Druckausgaben, also zum Beispiel vom Gard der Gesundheit, die erste Ausgabe 1485. Bei Kochbüchern sind das Handschriften. Hier kann man mit gutem Gewissen auf die einzelnen Handschriften zurückgehen, weil dort die Textbestände eben bei jeder Handschrift im Grunde wieder eigen sind. Die Art der Transkription orientiert sich am Seiten- und Zeilenfall der jeweiligen Vorlage. Das dient uns gleichermaßen auch als Referenzsystem, als Verfahren der Textvermessung. Wir haben allerdings die Silbentrennung aufgehoben, um die Suche eben zu ermöglichen. Und wir kodieren Sonderzeichen nach gewissen Kriterien. Wie gesagt, graphematisch gehen wir da nicht so besonders ins Detail. Die älteren Texte, die wir kodiert haben oder erfasst haben, sind bisher nicht im TEI-Standard erfasst, aber sie sind TEI-kompatibel. Das heißt, wir haben diese Dinge, die man in den TEI-Richtlinien aufgeführt hat, jeweils so kodiert, dass sich diese Transkriptionen jeweils leicht umsetzen lassen. Im Bereich der Kräuterbücher haben wir eine ganze Reihe von Transkriptionen. Die Mehrzahl dieser Transkriptionen habe ich sozusagen geerbt von Herrn Seidensticke, der in den 70er und 80er Jahren eine Art Forschungsprojekt dazu betrieben hat und schon in der Frühzeit der Computerisierung diese Texte auch erfasst hat. Das sind zum Beispiel das Promptuarium Medicinae, ein mittelniederdeutscher Text, der Gard der Gesundheit, also hochdeutscher, frühneuhochdeutscher Text, der Garde der Gesundheit, sein mittelniederdeutsches Gegenstück, das Neukräuterbuch von Hieronymus Bock. Und aus meinen eigenen Beständen kommen jetzt andere Dinge dazu, wie etwa Leonard Fuchsens Neukräuterbuch. Das sind jeweils monumentale Texte von mehreren 100 Druckseiten und die sind also für sprachliche Gesichtspunkte außerordentlich lohnend, was etwa Krankheitsbezeichnungen, Pflanzenbezeichnungen, Seidensticker sitzt gerade an den Farbwörtern, da berichtet er, dass da also 1.500 Farbwörter allein in den Kräuterbüchern des 16. Jahrhunderts überliefert sind, die er in keinem Wörterbuch bisher gefunden hat. Bei den Kochbüchern sind meine eigenen Texte schon besser fortgeschritten. Ich nenne ein paar wenige Beispiele. Das Rheinfränkische Kochbuch, das ist eine Handschrift, die heute in Berlin liegt. Wir haben drei Küchenmeistereifassungen, eine der früheren von 1490, die ist auch vakziniert worden. In den 30er Jahren, eine dieser vielen Druckfassungen des 16. Jahrhunderts und dann die letzte Fassung in einem Hausbuch von 1690. Wir haben mittlerweile den ganzen Marx Rumpold, das ist das beste Kochbuch des 16. Jahrhunderts, 400 Seiten etwa im Druck, transkribiert. Und wir haben auch die wichtigeren österreichischen Kochbuchtexte. Im Moment sitzen wir etwa an Konrad Haggers monumentalen zweibändigen Kochbuch, also das macht sehr viel Spaß. Auf dieser Arbeitsstufe haben wir natürlich begrenzte Nutzungsmöglichkeiten für diese Transkriptionen. Man kann sagen, man kann diese Texte digital lesen. Das ist natürlich für Leute, die die Faksimile-Drucke oder die Originale nicht haben, ein nicht zu unterschätzender Wert. Man kann in diesen Texten suchen, auch das ein hoher Wert, und man kann mit diesen Transkriptionen natürlich all das machen, was man mit Computern damit machen kann, Indizes, Konkordanzen herstellen und so weiter. Die zweite Arbeitsstufe, die beginnt im Moment erst, das ist die stufenweise Annotation dieser Texte in den drei erwähnten Forschungsbereichen. Im Bereich des Wortgebrauchs und der Wortschatzorganisation annotieren wir die Kräuterbücher im Moment nach den Pflanzenbezeichnungen, nach den Farbbezeichnungen und nach den Krankheitsbezeichnungen. Das sind alles sehr lohnende Gebiete. Bei den Kochbüchern ist es zunächst der kulinarische Fachwortschatz im engeren Sinne, aber auch das, was ich funktionale Wortschatzvektoren nenne, also zum Beispiel Querverweisausdrücke wie obgemeld, ne, die obgemeldte Salsen und so weiter, oder Konnektoren, Graduierungsmittel. Das sind also Ausdrücke, die eher unauffällig sind, die aber für den Textaufbau eine sehr wichtige Rolle spielen. Im Bereich des Textaufbaus, der Textorganisation, interessieren wir uns für solche Texttypen wie Rezepte oder Pflanzenmonographie, aber auch für die Texteinheiten unterhalb der Texttypen, nämlich zum Beispiel Pflanzenbeschreibungen als Teil von Pflanzenmonographien, Textteile, die man als medizinische Indikation bezeichnen könnte, oder bei den Kochrezepten etwa der Teil, bei dem die Arbeitsschritte formuliert werden und die jeweils syntaktisch mit eigenen Mustern realisiert werden. Im Bereich der Syntax gibt es wieder zwei unterschiedliche Fragerichtungen. Das eine sind die Frage nach den syntaktischen Mustern für Textbausteine, etwa bei den Arbeitsschritten und Kochrezepten, und dann aber auch einzelne Fragestellungen, die speziell mit brisanten Entwicklungen in der historischen Syntax des Deutschen zu tun haben, zum Beispiel der Entwicklung der Nominalgruppe. Die Nominalgruppen im Deutschen sind zunächst in den Urkunden von einer gewissen Komplexität, und das entwickelt sich dann über die Jahrhunderte auch in andere Texttypen. In den Kochrezepten sind die Nominalgruppen in den ersten Jahrhunderten ganz langweilig, und im Laufe der Jahrhunderte finden wir hier solche komplexen Formen. Was wir hier also vorhaben, ist eine stufenweise Anreicherung unserer Texte, und später erhoffen wir uns davon die Möglichkeit auch der Kreuzklassifikation dieser Fragerichtungen, also zum Beispiel die Frage, in welchen Textteilen finden sich Farbbezeichnungen in Kräuterbüchern, in welchen Textteilen in den Kochbüchern. Ich gebe Ihnen hierfür zwei Beispiele, und dafür haben Sie jetzt das Handout aus dem Kräuterbuch von Leonard Fuchs. Ich habe mal die nicht digitalisierte Fassung gewählt, habe einmal mal ein paar handschriftliche Notizen dazu gemacht. Was Sie hier auf dem Handout haben, ist ein Beispiel für eine sogenannte Pflanzenmonographie. Pflanzenmonographie, also die systematische Beschreibung einer Pflanze. Sie sehen, dass dieser Texttyp charakterisiert ist durch so eine thematisches Schema, Namen, Gestalt, Stadt seiner Wachsung, Zeit und dann zwei Bestandteile zur Medizin. Und Komplexion und Kraft und Wirkung. Innerhalb dieser Pflanzenbeschreibungen, das habe ich jetzt durch diese handschriftlichen Anmerkungen versucht deutlich zu machen, sieht man nun, jetzt müssen Sie wieder auf die Folie schauen, hier am Bildschirm, dass wir hier solche Fragerichtungen haben wie im Bereich Wortschatz Rubrik Pflanzen bezeichnen, im Bereich Wortschatz Rubrik Querverweisausdruck, im Bereich Wortschatzrubrik Medizin, Anatomie, im Bereich Wortschatzrubrik Säftelehre. Und Sie sehen, dass wenn man diese Art der Auszeichnung, der Annotation über die Jahrhunderte gestaffelt hat und über die Textsorten gestreut hat, dann erlaubt uns diese Art der Annotation gewissermaßen die Entwicklung dieser Teilwortschätze sowohl über die Jahrhunderte und quer durch die Textsorten. Ein zweites Beispiel aus einem Kochbuch. Ich habe Ihnen hier mal ein Rezept aus der Küchenmeisterei abgedruckt und habe die Textteile unterstrichen, wo Arbeitsschritte formuliert werden. Das ist jetzt nicht mehr aus dem Handout, sondern nur hier auf der Folie. Da haben wir zum einen Imperative. Wir haben hier aber zum Beispiel auch Partizipien, mit denen Arbeitsschritte formuliert werden können. Wir haben Modalverbformulierungen und passivische Formulierungen. Ein popeliges Beispiel hier für einen Arbeitsschritt, der in einer Nominalgruppe untergebracht ist, ein gehackter Peterling. Da wird der Arbeitsschritt sozusagen in der Nominalgruppe untergebracht. Und Sie sehen jetzt hier an diesem Beispiel im unteren Teil der Folie, dass im Laufe der sprachhistorischen Entwicklung diese Technik, Arbeitsschritte in Nominalgruppen unterzubringen, in den späteren Jahrhunderten zunimmt. Hier ein Beispiel aus Rottenhöfers Anweisung in der feineren Kochkunst. Die in der Marinade weichgekochten, halb darin ausgekühlten und sodann rein ausgebeinten, 6 Zentimeter lang geschnittenen Kalbsschweifstücke. Sie sehen, da ist die Hälfte des Rezeptes in dieser ersten Nominalphrase untergebracht. Das findet man also in den mittelalterlichen und den frühneuzeitlichen Kochrezepten nicht. Die dritte Arbeitsstufe ist dann der Plan, eine Art integrierte Darstellung und Dokumentation, sprachhistorische Dokumentation zu erarbeiten, bei der 3 Arten von Bestandteilen vernetzt und kombiniert sind, nämlich die Quellentexte selber, die Ergebnisse der sprachlichen, sprachhistorischen Untersuchungen und als eigenes Modul, wenn man so will, eine Wortschatzdokumentation, bei der Verwendungsweisen beschrieben sind. Das wäre das Gegenstück, das Datenbankgegenstück zum klassischen Wörterbuch. Und bei der aber auch lexikalische Eigenschaften, lexikologische Eigenschaften markiert sind. Also solche Rubriken wie zum Beispiel der Ausdruck ist ein Pflanzenname, der Ausdruck gehört in den Bereich der Säftelehre und so weiter. Das sind ja Eigenschaften, die man aus den bisherigen Wörterbüchern nur schwer extrahieren kann. Ich gebe Ihnen auch hierfür ein Beispiel. In der Küchenmeisterei findet man folgende Textpassage. Item Fisch, Krebs und allerlei Obst, das do ist kalter Natur, auch Milch und Wasser muss man mit Wurzeln abtemperieren. Das ist ein typischer Textbestandteil, der sich auf die Säftelehre der Zeit noch bezieht, auf die humoralen Eigenschaften von Nahrungsmitteln. Nun sehen Sie, dass ich hier 3 Ausdrücke mal unterstrichen habe, die alle in diesen Bereich der Säftelehre gehören. Im Text selber könnte man nun diese Zuordnung etwa so markieren, Notiz, dieser Ausdruck, dieser verwendete Ausdruck im Text gehört zur Verwendungsweise abtemperieren 1. Im Hinblick auf die Wortschatzorganisation gehört er zur Rubrik Säftelehre und innerhalb der Rubrik Säftelehre in die Gruppe der Ereignisbezeichnungen der Handlungsweisen. Diese Referenz würde sich dann beziehen auf einen Datenbankausschnitt, in dem diese Verwendungsweise auch beschrieben ist. Also Sie haben hier so eine Art XML-ähnliches Gebilde, wo wir eine Verwendungsweise, VW soll Verwendungsweise heißen, die Verwendungsweisen-Identifikation, abtemperieren 1. Dann kommt hier die semantische Beschreibung. Abtemperieren heißt, die humoralen Primärqualitäten einer Substanz durch Beifügung einer anderen Substanz mildern, weil das kein Schwein versteht. Dann noch ein Beispiel dazu. Die humorale Primärqualität der Kälte eines Fisches mildern mit Hilfe von Essig, der als humoral trocken und heiß gilt. Sie sehen, hier gibt man solche Andeutungen, Hinweise, dass wir uns hier in einem System der Säftelehre beziehen. Die lexikologischen Eigenschaften sind dann hier in diesem Feld Markierung untergebracht. Wortschatzorganisation, Bereich der Säftelehre, Untergruppe Ereignisbezeichnungen, Fragestellung Wortbildung, das ist ein Präfix- oder Partikelverb und im Hinblick auf die Frage Richtung fremdsprachige Herkunft ist ein Wort mit lateinischen Anteilen. Der dritte Bestandteil wäre dann ein Kapitel in einem Buch oder einem digitalen Gegenstück zu einem Buch, in dem etwa der Wortschatz der Säftelehre im Deutschen dargestellt wird und man könnte dann in diesem Kapitel im entsprechenden Unterkapitel über die Ereignisse der Säftelehre eben auf. All diese Ausdrücke zurückgreifen, die in den Texten und in der Datenbank mit dieser Rubrik markiert sind. Ich komme schon zum Ende, fasse kurz zusammen und gebe eine Perspektive. Ich habe als Ausgangspunkte einige aus meiner Sicht zentrale Themen, Tendenzen, Aufgaben und Probleme, Stichwort Schieflagen im Bereich der Textdigitalisierung benannt. Ich habe versucht, einen kurzen Einblick in den Stand meiner bzw. unserer eigenen Arbeiten zu den älteren Koch- und Gebrauchstexten im weiteren Sinne zu geben, also Fach- und Gebrauchstexte, zunächst einmal bei den Koch- und Kräuterbüchern. Stand der Arbeiten, umfangreiche Transkriptionen haben wir schon. An der stufenweisen Annotation arbeiten wir, auch in der Entwicklung entsprechender Markierungssysteme. Und die weiterführende Perspektive, wie gesagt, ich hatte gehofft, dass ich heute schon mit einem lauffähigen Prototypen hier auftreten könnte. Die Hoffnung hat sich nicht umsetzen lassen. Aber das ist eine Perspektive, diese Art von integrativer Darstellungsumgebung zu entwickeln, bei der Quellentexte, Untersuchungen und die Wortschatzdokumentation in einem System vereint sind. Hier erreichen Sie mich. Vielen Dank.